Es gibt ein Thema, mit dem man mich in ungefähr 5 Minuten an die Decke kriegt. Christian meinte, als ich ihm das sagte, ach was, 20 Sekunden. Und zwar ist das, wenn man mit solchen Sachen kommt wie, ach, die Frau schweige in der Gemeinde, du darfst doch gar nichts sagen. Oder, ach, du musst dich unterordnen, dein Mann ist doch das Haupt. Naja, solche Sachen. Also Martin grinst schon, er hat das schon öfters ausprobiert und ausgenutzt. Genau, also das sind so Sachen, wo ich irgendwie ziemlich an die Decke gehe. Aber das Problem dabei ist, dass man das ja nicht einfach wegwischen kann, sondern das ist ja tatsächlich ein Thema und diese Bibelstellen ist was, das steht da ja erstmal. Sonst könnte man sagen, ist ja egal oder so, aber ich will ja die Bibel ernst nehmen. Ich will ja verstehen, was da steht und was das für mich zu bedeuten hat. Von daher, habe ich mich dazu aufgemacht, tatsächlich dieses Thema hier mal in der Predigt zu verarbeiten. Ein paar Leute haben auch gesagt, ja, das wäre doch cool, mach das mal. Also es soll heute darum gehen, wie ist das eigentlich mit den Frauen zur Zeit Jesu, mit den Frauen im Neuen Testament? Wie werden die behandelt? Was sagt Paulus dazu? Ist Paulus tatsächlich so ein Frauenfeind, wie ihm manche vorwerfen? Wenn man so in die Gesellschaft guckt, dann scheint das ja erstmal mit der Gleichberechtigung der Frau ein Thema von gestern zu sein. Erik erwähnte schon das Gender Mainstreaming. Ich kenne das selber von der Uni, wo die Gleichstellungsbeauftragte irgendwie in allen Kommissionen sitzt und man hat immer das Gefühl, oh Hilfe, also Gleichstellung, das geht einem schon ganz schön auf die Nerven. Ist es vielleicht schon ein bisschen over the top? Und die Männer sagen manchmal, oh, wir kriegen ja gar keine Professuren mehr, weil es immer eine Frau werden muss. Aber ich denke irgendwie, das ist so ein bisschen das, was zwar an der Oberfläche läuft, was immer gesagt wird, offiziell, weil es auch ja politisch korrekt ist und so, aber unter der Oberfläche sieht es doch auch in der Gesellschaft noch anders aus. Es gibt ja immer noch jede Menge Macho-Typen und es gibt immer noch jede Menge Frauen, die auf sowas stehen und fliegen, also die das anscheinend irgendwie für normal halten oder für richtig halten, wenn sie als Frau so ein bisschen gedisst werden. Und es ist ja auch so ein bekanntes Problem, dass gerade bei Frauen oft noch so Selbstzweifel da sind oder geringes Selbstbewusstsein, dass sie sich nicht so richtig trauen, auch in Leitungspositionen zu gehen oder überhaupt irgendwie mit sich selbst hadern. Das ist, wenn man Psychologen fragt, tatsächlich auch was bei Frauen irgendwie verbreiteter ist. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also Gleichstellung und Gleichberechtigung irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und in Gemeinden sieht das ja zum Teil irgendwie noch problematischer aus, würde ich mal sagen. Es gibt eben diese Stellen bei Paulus, wo gesagt wird, die Frau darf nicht lehren, die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Und es gibt ja Gemeinden, die bauen eben ihre Gemeindeordnung oft darauf aus und sagen, bei uns dürfen keine Frauen predigen oder nicht Pfarrerinnen werden. Oder eben bei uns müssen Frauen irgendwie ein Kopftuch tragen oder sowas. Wir haben jetzt gerade gehört, dass in der lettischen Kirche, in der lutherischen Kirche in Lettland, zum Beispiel auch die Frauenordination wieder rückgängig gemacht worden ist. Also 25 Jahre lang oder so war das okay, da durften Frauen Pfarrerinnen werden. Und jetzt gerade wurde dann beschlossen, nee, doch nicht. Also weil Frauen eben doch keine Gemeinde leiten sollen. Und ich kenne das auch von mir selbst. Als ich damals überlegt habe, Theologie zu studieren, vor vielen Jahren, da habe ich mich immer wieder gefragt, ist das eigentlich richtig, wenn ich das mache? Also ich hatte auch überlegt, Pastorin zu werden und habe mich immer wieder gefragt, naja, von dem, was ich von der Bibel weiß, ist das denn eigentlich okay? Soll ich das wirklich machen? Ist das Gottes Berufung von meinen Gaben her oder ist es doch irgendwie falsch, wenn eine Frau sowas macht? Und solche Gespräche, solche Sachen habe ich auch immer wieder mit Frauen heute. Also das ist, glaube ich, überhaupt nicht abgehakt. Genau. Und heute möchte ich euch mit euch einfach mal so ein bisschen einen Weg gehen. Mal gucken, es ist ein ziemlich komplexes Thema, aber wir kommen ja an den ganzen Sachen nicht vorbei, wenn wir uns nicht wirklich auch mal intensiv mit den entsprechenden Bibeltexten auseinandersetzen. Weil wie gesagt, einfach zu sagen, ach na ja, das ist irgendwie vergangen, passt uns nicht oder so, ist, finde ich, keine Option. Und auf der anderen Seite, daran, dass hier nicht alle verschleiert sind und ich predige, sieht man ja schon, dass irgendwie das einfach so wörtlich nehmen auch nicht wirklich eine Option ist. Aber wie kriegen wir denn dazwischen wirklich einen guten und sachgemäßen Weg, der Bibel angemessen ist. Ich habe zwei Texte dazu rausgesucht, einen aus dem 1. Korintherbrief und einen aus dem Epheserbrief. Ich habe auch einen Wecker hier stehen, also wenn ich zu lange rede, hoffe ich, dass ich es merke. Ansonsten müsst ihr euch irgendwann bemerkbar machen. Genau. Die beiden Texte, die ich ausgesucht habe, stammen beide aus Briefen von Paulus. Und das Besondere an Briefen ist ja, dass es Texte sind, die tatsächlich in eine bestimmte Situation hineingeschrieben worden ist. Noch mehr, als das bei irgendwelchen anderen so ist. Also es gibt eine Gemeinde in Korinth oder in Ephesus. Bei denen laufen die Dinge so oder anders und die kennen bestimmte Sachen aus ihrer Umwelt. Und dann haben sie vielleicht noch ein paar Fragen oder Paulus beobachtet was bei ihnen und dann schreibt er ihnen was. Und wenn wir solche Sachen also wirklich verstehen wollen, müssen wir erstmal wissen, was ist denn so die Normalität damals gewesen? Was ist so der Horizont, mit dem die Hörer damals die Dinge hören? Und deswegen habe ich erstmal ein paar Infos zusammengesammelt, wie das eigentlich normalerweise üblich war damals für Frauen im Judentum im 1. Jahrhundert und auch im römisch-hellenistischen Reich. Das war relativ ähnlich. Einfach mal so ein paar Schlaglichter. Frauen waren mehr Besitz als Person. Sie konnten nichts machen ohne das männliche Familienoberhaupt. Das war entweder der Ehemann oder der Vater oder ein Bruder. Sie konnten einfach verheiratet werden. Sie haben da selber eigentlich kein Mitspracherecht gehabt. Die Ehemänner hatten die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, ihre Frau zu verstoßen. Umgekehrt war das nicht der Fall. Auch beim Ehebruch war es so, dass nur der Ehebruch der Frau als Ehebruch galt. Wenn der Mann was hatte mit einer unverheirateten Frau, dann galt das, also es zählte überhaupt nicht als Ehebruch. Nur dann, wenn er wiederum mit einer verheirateten Frau was hatte, dann war es Ehebruch, weil es eben gegenüber ihrem Ehemann Unrecht war. Frauen hatten eigentlich keine Bildungsmöglichkeiten. Sie haben keine Berufe ausgeübt. Sie hatten auch kaum Möglichkeiten, sich selbst überhaupt zu finanzieren. Sie waren darauf angewiesen, dass irgendwie dieser Familienzusammenhalt funktioniert hat. Und wenn das eben nicht mehr so war, wenn jemand verwitwet war oder unverheiratet und aus irgendwelchen Gründen eben keine Familie hatte, keinen Vater, keine Brüder, dann waren sie darauf angewiesen, betteln zu gehen oder sich zu prostituieren. Und es gab eben nicht, wie heute, die Möglichkeit, dass Frauen einfach sagen, ja, ich kann selbstständig und eigenständig leben. Ich habe auch gelesen, dass manchmal Frauen tatsächlich auch Lohnarbeit nachgingen, irgendwo in einem fremden Haushalt oder so. Aber dann war es so, dass das Geld, was sie dafür bekommen haben, das hat nicht die Frau bekommen, sondern das hat ihr Ehemann bekommen. Und der war dann eben dafür verantwortlich, dass die Frau versorgt wird. Auch in der Religion, im Judentum sah es nicht viel besser aus, muss man sagen. Also was das religiöse Zusammenleben anging. Im Tempel in Jerusalem zum Beispiel gab es den Vorhof der Frauen. Da konnten die sich also schön versammeln und was machen, aber richtig in den Tempel, in das Innere hinein, um mit den gemeinsamen Gottesdienst zu feiern, das durften sie nicht. Interessant fand ich auch eine rabbinische Vorschrift, dass Männer nicht in der Öffentlichkeit mit Frauen sprechen dürfen. Frauen waren oft auch mit männlichen Begleitern in der Öffentlichkeit unterwegs, also wenn die Familie es sich leisten konnte. Und dann liefen die Gespräche, wenn ein Mann was mit ihnen zu bereden hatte, dann lief das sozusagen über diese männliche Begleitung. Und direkt mit der Frau sprechen, das sollte man nicht als Mann. Es gab auch eine rabbinische Diskussion, in der es darum ging, haben Frauen überhaupt eine Seele? Also das ist vielleicht nicht so der Mainstream gewesen, aber allein die Tatsache, dass es diese Diskussion gab, dass es Leute gab, die anscheinend gesagt haben, nee, also Frauen haben keine Seele, das sagt schon viel aus. Und aufschlussreich ist auch ein Gebet, was damals von männlichen Juden ganz regelmäßig gebetet wurde. Da haben sie gesagt, danke, dass ich weder als Sklave noch als Heide noch als Frau geboren bin. Und das gab es auch ganz analog bei den Griechen. Da hieß es dann, danke, dass ich weder als Sklave noch als Frau noch als Barbar geboren worden bin. Das war so ein bisschen die Grundstimmung, die herrschte gegenüber Frauen und auch die rechtliche Situation. Es ist ja einerseits eben dieses, wie Leute zueinander stehen, was man für ein inneres Verhältnis zu jemand hat, aber es ist eben auch diese rechtliche Situation, die ziemlich entscheidend ist für das, was dann überhaupt für Frauen möglich ist. Als ich diese Sachen gelesen habe über die Rolle der Frau damals und den Umgang mit ihr, da ist mir erstmal noch so richtig klar geworden, wie besonders und wie revolutionär das eigentlich gewesen ist, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Eigentlich durften Männer mit Frauen nicht sprechen. Und was hat Jesus gemacht? Der hat sich da überhaupt nicht dran gehalten. Der hat direkt mit Frauen gesprochen. Und auch sonst in ganz vielen Stellen, wenn man sich das anguckt, wie Jesus mit Frauen umgeht, er behandelt sie einfach als gleichberechtigten Menschen, als eigene Personen. Das fällt uns normalerweise gar nicht so auf, weil das ja für uns irgendwie selbstverständlich ist. Aber vor diesem Hintergrund von damals ist es eben schon was ziemlich Anstößiges gewesen und auch sehr Revolutionäres. Und genauso revolutionär war es auch in den ersten Gemeinden. Da haben nämlich Männer und Frauen zusammen Gottesdienst gefeiert. Und die Frauen durften sogar was sagen. Die standen nicht nur irgendwo in der Ecke und durften vielleicht von hinten dabei sein und zugucken oder so, sondern die waren wirklich Teil dieser Gemeinde, konnten mitreden, mitbeten, mitprophezeien. Und Paulus nennt immer wieder Mitarbeiterinnen, die er hat. Also auch in den Grüßen von irgendwelchen Briefen und so, das kommt immer wieder vor. Das heißt, da wurde eigentlich die Norm ziemlich durchbrochen damals. Und zwar in die Richtung, dass Frauen wertgeschätzt wurden und ja viel, viel gleichberechtigter behandelt wurden, als das normalerweise üblich war. Genau. Und vor diesem Hintergrund jetzt den Text aus 1. Korinther 11. Ich lese euch das mal vor. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Erstmal soweit. Ich finde das schon zum Teil ziemlich harten Tobak. Also Christus, das Haupt der Frau, und der Mann, nein, Christus das Haupt des Mannes und der Mann das Haupt der Frau. Das klingt ja irgendwie nach so einer Hierarchie und als ob wir als Frauen gar nicht direkt Zugang zu Gott hätten, sondern als ob irgendwie der Mann dazwischen stehen würde. Und wir sind dann irgendwie für den Mann da oder so. Der Mann ist für Christus da und wir sind für den Mann da. Das passt mit anderen Stellen in der Bibel natürlich überhaupt nicht zusammen, das so zu sehen. Deswegen müssen wir da irgendwie genauer hingucken. Wenn wir nochmal versuchen, uns da rein zu versetzen, wie die Leute damals das gehört haben. Für die war es völlig selbstverständlich. Es war so eine ganz allgemeine Aussage, steht in allen griechischen Philosophen im Judentum überall, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Ob das jetzt bedeutet, das Oberhaupt oder der Ursprung oder was auch immer, kann man sich drüber streiten, aber das ist irgendwie so eine völlig allgemein anerkannte Wahrheit gewesen. Und wenn Paulus dann aber sagt, Christus ist das Haupt des Mannes und dann kommt erst, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dann werden die Leute damals eigentlich da aufgemerkt haben, gesagt haben, ach so, okay, es ist jetzt nicht nur so, dass der Mann irgendwie der Sinn der Frau ist oder die Autorität oder sowas, sondern da steht irgendwie Christus drüber. Das ist erstmal das, was die gehört haben und was wahrscheinlich für die Männer damals auch herausfordernd war. Diese Sache mit dem Haupt oder nicht und der Ober- und Unterordnung, da komme ich auch später nochmal drauf. Jetzt zu diesen ganzen Sachen mit dem prophetisch Reden und dem Haupt bedecken und so. Auch da, das, was überhaupt erstmal total besonders war damals, ist, dass die Frauen überhaupt öffentlich beten und prophetisch reden durften. Also das ist sozusagen das, wo man erstmal sagen muss, wow, das ist ja irgendwie der Hammer. Das ist so ungewöhnlich zu der Zeit damals. Und das ist hier erstmal so Und dann kommt sozusagen als zweites die ganze Frage, wie ist das denn jetzt, wenn Frauen denn nun diese ungewöhnliche Rolle einnehmen? Wie können wir es denn dann machen? Paulus argumentiert dann irgendwie so, dass er sagt, ihr kennt das doch, ihr wisst das doch. Für Frauen ist es normal, dass die Haare lang sind, dass sie ein bedecktes Haupt haben. Und für Männer ist es normal, dass sie eben ihr Haupt nicht bedecken und dass sie keine langen Haare haben. Sorry, Erik. Ja. Und die Argumentation hier ist ja immer wieder so, dass er sagt, weil das so ist, ihr wisst es ja, und weil das so ist, dann macht das auch so. In noch ein Stückchen, was dahinter kommt, das habe ich euch jetzt nicht mit abgedruckt, heißt es auch, urteilt selbst. Sagt die Natur nicht, dass es für eine Frau eine Schande ist, wenn sie kurze Haare hat, und für einen Mann eine Schande ist, wenn er lange Haare hat. Und da merkt man eben richtig, wie Paulus da Bezug nimmt auf das, was damals Konvention ist. Urteilt selbst. Das ist doch so, oder? Da würde ich sagen, okay, nee, ist, glaube ich, nicht unbedingt so. Also für uns ist es eben nicht selbstverständlich. Und man muss auch dazu sehen, dass damals das Haare abschneiden oder worauf hier immer wieder Bezug genommen wird, dass die Frau das Haupt geschoren hat, das ist ein Zeichen von Prostitution und Ehebruch. Also sozusagen anständige Ehefrauen hatten lange Haare, hatten auch sozusagen als Zeichen der Würde eben diesen Schleier. Und wenn einer Frau der Kopf geschoren wurde, dann war das ein Zeichen der Schande, weil sie Ehebruch begangen hatte. Und Prostituierte, die es damals in Korinth ziemlich viel gab und wahrscheinlich auch in der Gemeinde ehemalige Prostituierte, die haben sich dann eben eher irgendwie die Haare toll gemacht und abgeschnitten und irgendwelche wilden Frisuren gemacht. Und von daher muss man sich eben vorstellen, wenn da Frauen standen vorne, die haben öffentlich gebetet und gesprochen vor allen Männern, und das war sowieso ja schon irgendwie der Hammer, dann sollte es eben so sein, dass die Männer, die sie angucken, dann nicht irgendwie auf komische Gedanken kommen und irgendwas assoziieren mit Freizügigkeit oder so, sondern dann sollte eben ganz klar sein, das sind trotzdem anständige Frauen, die sich eben auch anständig kleiden und wo man den Unterschied auch nicht sieht, ob jemand vor 2 Wochen noch Prostituierte war oder nicht und jetzt zur Gemeinde gekommen ist, sondern einfach diese Anständigkeit und diese Würde durch die langen Haare und den Schleier für alle galt. Ja, dann gibt es diese Stelle, ich lese das nochmal weiter. Der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Bei dem ersten Teil, wo Paulus sagt, der Mann ist Gottes Ebenbild und Abglanz und die Frau ist der Abglanz des Mannes, und das dann begründet, dass er sagt, die Frau kommt ja auch von dem Mann, also er nimmt auf die Schöpfungsgeschichte Bezug, auf die Geschichte, wo eben Gott die Frau aus der Rippe des Mannes macht, und dann auch sagt, die Frau ist um des Mannes willen geschaffen. Das sind irgendwie auch so Argumente, wo es mir im Bauch ein bisschen komisch wird. Ich denke, oh Mann, oh Mann. Also ich meine, zum einen gibt es noch einen anderen Schöpfungstext, wo einfach nur steht, Gott schuf sie als sein Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Da gibt es diese Vor- und Nachordnung irgendwie gar nicht. Und was soll das, dass Paulus hier da so Bezug drauf nimmt? Interessant ist, was dann kommt. Dieses doch in dem Herrn. Und dann wird es nämlich anders. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Und beide sind durcheinander und füreinander da. Ich glaube, dass dieses doch in dem Herrn, das ist so ein Ausdruck von Paulus, womit er sagt, so ist es eigentlich von Gott gedacht, so ist es in Gottes Augen, so ist es dem Recht Gottes gemäß. Und da kommt er eben dazu, wieder so eine totale Wechselseitigkeit und Gleichberechtigung aufzumachen, die er vorher anscheinend ablehnt. Und ich denke, wir sehen hier so ein bisschen diese Spannung, in der Paulus sich bewegt, dass er einerseits weiß, wir haben diese absolute Gleichwertigkeit vor Gott Und auf der anderen Seite sind wir in der Gemeinde ja eben noch nicht im Reich Gottes angekommen, sondern wir bewegen uns in bestimmten gesellschaftlichen Konventionen. Es gibt bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen. Er sagt ja auch an anderen Stellen immer mal wieder, dass es ihm wichtig ist, was Leute denken, die von außen reinkommen. Also so dieser missionarische Aspekt, Leute nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen, das ist ihm wichtig. Und zwischen dem bewegt er sich so ein bisschen. Und ich denke, wenn er dann sagt, Frauen dürfen überhaupt vorne stehen und mitmachen, und da geht er keine Kompromisse ein in diesem Moment hier, dann ist das schon ziemlich viel. Und dann zu sagen, okay, und an der anderen Stelle machen wir aber jetzt eben Zugeständnisse und versuchen das irgendwie so hinzukriegen, dass es einfach funktioniert und nicht zu viel Aufsehen erregt. Ja, soweit zu diesem Text. Jetzt noch ganz kurz zu dem anderen. Ich sehe, dass die Zeit schon fortgeschritten ist. Das andere, was ich mir noch rausgesucht habe, ist Epheser 5. Das geht noch mal stärker darum, wie sich Männer und Frauen, also in der Ehe, zueinander verhalten sollen. Das lese ich euch auch noch kurz vor. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Auch hier müssen wir wieder versuchen, das so zu hören, wie die Leute es damals gehört haben. Das Erste in diesem Text ist, und das ist wieder ziemlich revolutionär, dass da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter. Das heißt in dem Moment eben genau nicht, nur die Frauen sollen sich unterordnen und die Männer nicht, sondern es ist eine Gegenseitigkeit. Es geht dann in diesem Text noch weiter, auch um Eltern und Kinder, um Sklaven und Herren. Und für alle ist diese Überschrift, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Was bedeutet das eigentlich, sich einander unterordnen? Ich glaube, es bedeutet, dass wir uns gegenseitig Respekt entgegenbringen sollen, dass wir so eine gegenseitige Verpflichtung haben. Und Paulus sagt damit, setzt euch nicht um jeden Preis durch. Setzt nicht euer Recht gegen den anderen um jeden Preis durch. Seid bereit, für das Wohl des anderen zurückzustecken. Und das ist sozusagen die Überschrift, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Erstmal, was sozusagen immer in der Gegenseitigkeit gilt. Und dann führt Paulus das verschieden aus. Bei den Frauen wird das nochmal mit der Unterordnung gesagt. Ich denke, das betont Paulus hier nochmal, weil auch damals ein bisschen die Diskussion war, wie ist das denn jetzt, wenn wir Christen geworden sind, wenn diese Freiheit Gottes gilt für uns alle, müssen wir uns dann überhaupt noch unterordnen? Können wir nicht einfach total machen, was wir wollen, unseren Ehemann weglaufen, was weiß ich? Und da sagt Paulus, nee, bleibt in diesen Strukturen, bleibt da erstmal drin, in dieser normalen Unterordnung, bleibt in eurer Rolle drin, das ist okay. Das ist wichtig, dass ihr das macht. Versucht nicht, jetzt plötzlich alles komplett über den Haufen zu werfen. Und dann sagt er eben den Männern, dass sie ihre Frauen lieben sollen und ja um ihr Wohl besorgt sein. Das ist auch an der Stelle wieder was, was eher ungewöhnlich ist, was eher neu ist, weil es eben gerade nicht heißt, dass die Frauen so als Besitz behandelt werden oder eigentlich nur für den Mann da sind, damit er Erben hat oder sowas. Ja, wir müssen es halt klar machen, dass diese Vorstellung von man heiratet aus Liebe und dann hat man eine schöne Familie und verbringt immer viel Zeit miteinander als Ehepaar, das ist damals einfach noch nicht. Das ist was relativ Neues. Und von daher, wenn Paulus hier eben das sagt, liebt eure Frauen, gebt euch für sie hin, dann ist es schon auch wieder was, was den Männern ganz schön zu knabbern gibt. Ein letzter Gedanke dazu noch. Mich hat gewundert, wenn man weiterliest, kommt ja dasselbe auch noch für Herren und Sklaven. Also da wird auch gesagt, Sklaven, ordnet euch euren Herren unter, dient ihnen, als ob es Christus wäre oder sowas. Und das ist für uns ja ziemlich befremdlich. Also ich bin froh, dass Sklaverei abgeschafft worden ist und Christen waren da ja auch beteiligt dran. Und Paulus nimmt das hier auch erstmal irgendwie so hin. Der sagt gar nicht, das darf nicht sein oder so. Oder lasst eure Herren, lasst die Sklaven alle frei oder so. Das sagt er nicht, sondern er sagt auch da, die Sklaven sollen sich unterordnen und die Herren sollen gut und respektvoll mit den Sklaven umgehen. Und wenn ich jetzt von da sozusagen wieder auf diese Sache mit den Männern und den Frauen zurückschaue, muss ich auch sagen, vielleicht ist es eben auch so, dass Paulus einfach sagt, okay, es gibt bestimmte Arten und Weisen, wie Sozialstrukturen funktionieren. Und das Wichtigste ist nicht, die sofort zu verändern, sondern eben darin, im christlichen Sinn miteinander umzugehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendwann doch geändert werden können. Also ich glaube, dass Paulus ziemlich froh ist, dass Sklaverei heute nicht mehr gibt oder froh wäre, wenn er das mitgekriegt hätte. Und für mich als Frau heißt das auch, dass auch in der Beziehung zwischen Männern und Frauen, in der Ehe, es heute irgendwie mehr Wechselseitigkeit gibt. Also ich möchte mir dieses, liebt eure Frauen, gebt euch für sie hin, das möchte ich mir als Frau auch umgekehrt anziehen. Also ich möchte auch meinen Mann lieben und mich für ihn hingeben und für ihn sorgen und Verantwortung übernehmen, weil ich das eben heute auch kann. Damals war das nicht so möglich. Also von daher denke ich irgendwie, dass auch diese spezielle Zuteilung an die Frauen und die Männer, die Paulus da gibt, dass das heute ein bisschen anders gesehen werden kann. Ja, es ist viel zum Nachdenken. Ich finde es selber alles nicht so einfach, muss ich sagen. Und lasst euch jetzt einfach da mal so mit sitzen und stehen und weiterdenken. Für mich sind so im Rückblick, wenn ich überlege, was ist eigentlich jetzt für mich das, was ich mitnehmen kann, vielleicht auch so fürs Herz, habe ich nochmal 3 Punkte aufgeschrieben. Das erste ist, jeder Mensch ist gleich wertvoll. Das haben Jesus und die ersten Gemeinden gelebt, auch wenn sie damit ziemlich angeeckt sind. Das zweite ist, in der Gemeinde stehen wir heute zwischen Reich Gottes und Konventionen. Wir versuchen, die christliche Freiheit zu leben und gleichzeitig Rücksicht zu nehmen. Menschliche Regeln sind dafür okay, aber der Maßstab ist die Liebe innerhalb der Gemeinde und zu Außenstehenden. Und das dritte ist, im Reich Gottes sind alle sozialen Hierarchien aufgehoben. Und das ist das, worauf wir zugehen. Amen.